der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler.
In dieser Serie sprechen wir regelmäßig über konkrete Consulting Cases. Heute ist Manuela Klausing bei mir. Ihre Stärken liegen in der Software-Einführung, Anforderungs- und Change-Management, Business-Analyse sowie Projekt- und Prozessmanagement. Mit ihr spreche ich darüber, weshalb IT-Projekte scheitern, wie ich Risiken frühzeitig erkenne und worauf ich achten muss, damit mein Projekt erfolgreich wird. Wenn ihr ein komplexes Projekt habt, das nicht so läuft wie geplant oder an dessen Anfang ihr steht und nicht sicher seid, ob euer Team die notwendigen Ressourcen hat, dann meldet euch bei uns. Ihr findet die Kontaktdaten auf pielerco.com oder unten in den Shownotes. Und damit herzlich willkommen zum Podcast, Manuela.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Sag mal zwei Sätze zu deiner Story. Wie bist du dazu zu kommen, technische Projekteinführungen, Software-Einführungen zu organisieren?
Also ich glaube, die große Veränderung war während der Finanzkrise. Da hatte ich das Glück, dass ich bei einer Landesbank anfangen durfte. Und die haben eine riesige IT-Landschaft. Und Banken sind ja auch noch BaFin reguliert. Das heißt, sie haben, was Meldewesen angeht, nochmal strengere Auflagen und müssen viel mehr reporten. Das heißt, die Veränderungen oder die Anpassungen, die so ein Unternehmen machen muss, sind halt viel schneller als in kleinen Unternehmen, um ein Vielfaches, soll ich sagen, ausgeprägter, und man muss viel schneller reagieren. Und eben diese Massendaten, mit denen die auch arbeiten, also wenn man sich vorstellt, ich als Kunde gehe zur Bank, will ein Konto haben, es müssen meine Zinsen verbucht werden, jede Transaktion, die ich auf dem Konto mache, muss irgendwie am Ende die in der Bank verbucht werden. Das heißt, dass es im Finance, also dass die Bilanz und die G&V von so einer Landesbank am Ende auch passt. Das fand ich total spannend und das war, glaube ich, so der Beginn, dass ich mich mit solchen Themen beschäftigt habe.
Ist das schlimmer oder einfacher als in der Versicherungsbranche bei Banken?
Sie sind ähnlich. Ich meine, beide haben viele Kunden, ja. Die Produkte sind mittlerweile auch ähnlich. Die einen verkaufen halt Versicherungen, die anderen verkaufen halt Konten. Ja. Aber bei Versicherungen hat man auch monatliche oder jährliche Beiträge, die man zahlt. So eine Versicherung hat ja auch neben dem eigentlichen Geschäft auch noch Sonderthemen. Eine Bank auch. Die hat sehr viele Derivate in Immobilien investiert. Eine Versicherung muss auch mit dem Geld arbeiten, was sie von den Kunden bekommen. Das heißt, auch die ziehen in Beteiligung, in Wertpapiere. Also es ist ähnlich. Es ist einfach nur eine andere Branche.
Mein Eindruck ist, dass die Versicherer nochmal um eine Ecke komplexer sind, weil deren Produkte viel heterogener sind. Da hast du dann ein Lebensprodukt, was eine ganz andere Anforderung hat als ein Krankenprodukt, was eine andere Anforderung hat als ein PNC-Produkt. Das ist das, wo ich den Eindruck habe, dass auf der technischen Seite Versicherer viel mehr mit viel komplexeren technischen Systemen zu kämpfen haben.
Würde ich vielleicht so nicht unterschreiben, weil Banken haben natürlich auch vielleicht die Sparkassen, aber ich war ja bei einer Sparkassen kann ich dir nicht sagen, die haben ja eigentlich überschaubareres Geschäft, würde ich jetzt mal so behaupten, aber so eine Landesbank, die ja nun auch die ganzen Sparkassen mit abwickelt, die hat natürlich auch Wertpapiere, Derivate, allein wenn man sich mal überlegt, welche Art von Derivaten es gibt, ist es auch vielschichtig, vielseitig, aber vielleicht auch wieder anders. Also ich glaube, die Komplexität ist bei beiden Unternehmen gegeben, aber jedes Unternehmen hat so seine eigene Komplexität.
Was glaubst du, wenn es jetzt um welche, wir reden ja über Integrationsprojekte von komplizierteren Softwarevorhaben. Mach mal ein Beispiel, was ist für dich so ein klassisches Projekt, was nicht ganz so trivial ist zu managen? Kernversicherungssystemaustausch ist natürlich sicherlich eins, was die Komplexität wieder oben ist, oder?
Alles, was ein Unternehmen macht, egal welches Produkt man verkauft, das muss ja am Ende im Finance alles ankommen. Also sagen wir mal so, jedes Produkt hat meistens ein eigenes System, wo das Produkt verwaltet wird. Das sind sogenannte Vorsysteme. Diese Daten müssen über verschiedene Systeme weitergegeben werden, um am Ende in dem Finanzbuchhaltungssystem, in vielen Häusern ist es das SAP, mit allen Informationen anzukommen. Und das Komplexe daran ist halt, du kannst dir das vorstellen, wie so ein riesiger Netzfahrplan. Wenn ich jetzt in München bin, ich steige Münchner Süden ein in Starnberg und will aber irgendwo im Münchner Norden in Garching ankommen. Das heißt, ich muss dazwischen ein paar Mal umsteigen. Ich muss zusehen, dass ich meine Anschlüsse kriege. Wenn ich halt einmal falsch einsteige, dann ist das Chaos halt schon vorprogrammiert. Und so muss man sich jetzt eigentlich vorstellen. Also wenn ich in München nach Süden nehme, da kommt halt ein Kunde und sagt, lieber Versicherer oder liebe Bank, ich habe gerne diese Wünsche, ich möchte ein Sparbuch eröffnen, ich möchte ein Konto eröffnen, ich möchte vielleicht Wertpapiere kaufen, die ich jeden Monat an- und verkaufe. Meine Versicherung wäre es halt, ich möchte gerne eine Hausratversicherung abschließen, die möchte ich vielleicht einmal im Jahr zahlen, ich möchte aber gerne auch, was weiß ich, eine Kfz-Versicherung abschließen, die möchte ich monatlich zahlen. Wenn ich einen Unfall habe oder wenn ich einen Schaden melde, dann muss die Versicherung mir das ja erstatten. Also auch da gibt es ganz viele verschiedene Geschäftsvorfälle. Ich glaube, die haben auch beide Unternehmen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass ich in Münchner Süden einsteige und ja irgendwie alles im Münchner Norden, also oder ich als Person möchte im Münchner Norden mit meinen ganzen Sachen auch ankommen, dann merkt man halt, ich muss umsteigen, ich muss zusehen, dass ich mein ganzes Gepäck mitnehme, ja. Und so kann man sich das mit Daten eigentlich auch vorstellen. In jedem Zug ist halt ein anderer Schaffner, ja. Und wenn der halt nicht, der weiß ja unter Umständen nicht, oh, ich muss jetzt die Manuela mitnehmen und fährt halt auch ohne mich ab. Ja, oder ich nehme die Manuela mit, aber ihr Gepäck bleibt irgendwo am Bahnhof stehen. Also das finde ich ist immer so ein schönes Beispiel, so diesen Datenfluss, egal welches Unternehmen, aber wenn es halt um Massendaten geht, dann kann man das mit einem riesengroßen Fahrplan von so einer Großstadt vergleichen, wo Busse fahren, wo Züge fahren, wo eine Straßenbahn fährt. Mittlerweile kann man auch die Roller nehmen. Also da spielen verschiedene Systeme zusammen und irgendwie bewegt man sich durch dieses ganze Konstrukt durch. Und am Ende muss halt sicher sein, dass alles ankommt und dass es richtig ankommt. Und manchmal ist halt nicht nur ein Ausgangspunkt, sondern ich habe 5 Ausgangspunkte, weil jeder sich halt dann daran bedient. Das funktioniert jetzt nicht mit mir, aber ich kann natürlich sagen, ich steige nochmal aus und gebe ein Paket bei der Post auf, was halt dann nochmal mit einem Taxi oder so woanders hin befördert wird. Also man hat vorne etwas Ganzes und auf dem Weg teilt sich das und muss an verschiedenen Enden halt wieder rauskommen. Und ich glaube, das macht Projekte oft nur komplex.
Kann es sein dann überhaupt, dass man ein solches Projekt fehlerfrei, pünktlich, on budget, on quality liefert? Ist das überhaupt realistisch? Oder?
Also ich würde sagen, es ist schwer. Also meine Erfahrung zeigt, man schafft es immer so, das Wichtigste oder die am lautesten schreien oder die halt den größten Schmerz haben, das hat man meistens auf dem Schirm, aber oft werden am Prozess beteiligte Bereiche vergessen. Oder man stellt mitten im Projekt fest, da ist ja noch jemand, der bekommt ja auch was davon ab. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt zur Post gehe und ein Paket, also was ich in den Münchner Westen schicke, ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, wie dass ich irgendwo rechtzeitig ankomme, aber das Paket muss ja auch ankommen und das fällt dann oft unterwegs auf oder im Rahmen von Tests, ach, da haben wir irgendwas nicht mitbedacht. Also das ist aber oft auch der Komplexität geschuldet. Und in kleineren Unternehmen mag das noch überschaubar sein, aber in so großen Unternehmen, das darf man ja auch nicht vergessen, hat man überall die Spezialisten auf den einzelnen Bereichen hocken. Und ein Spezialist, der halt irgendwo, ich mache es wieder mit so einem Straßenfahrplan, jemand, der halt Straßenbahn fährt im Münchner Süden, weiß nicht unbedingt, dass ich den Zug am Hauptbahnhof erwischen muss und der den Zug fährt, weiß aber auch nicht, dass er mich mitnehmen muss. Also oft ist da Kommunikation nicht da oder auch einfach der Wissenstransfer, ja, das vor- und nachgelagerte Prozesse nicht unbedingt wissen, dass sie auf etwas warten müssen oder dass sie etwas mitnehmen müssen.
Hast du, wenn du es an das letzte Projekt eines Versicherers dann denkst, hast du ein Beispiel, wo mal genau sowas vergessen ging oder nicht vergessen ging oder wo dir aufgefallen ist, Mensch, jo, den gibt es auch noch?
Oft ist es auch so das Reporting. Also wie ich ja schon eingangs gesagt habe, müssen ja Banken und auch Versicherungen, die haben ja Solvency II Meldewesen-Themen. Das heißt, die müssen zu einer bestimmten Zeit gewisse Berichte halt an die BaFin übermitteln. Und man hat dann zwar, also das war jetzt bei der Versicherung, wo ich war, da hat man ein Hypothekensystem abgelöst und wollte das mit der SAP ersetzen und hat aber dann am Ende festgestellt, wir haben die Daten gar nicht so granular vorne in das System eingegeben, dass ich hinten damit alle Reports bedienen kann. Also das ist so ein bisschen, also ich sage auch ganz oft, shit in, shit out. Man muss sich oft im Rahmen auch eines Projektes hinten Gedanken machen, wen muss ich hinten bedienen können, weil wenn ich vorne die Daten nicht, also ich muss sie so aggregiert wie möglich eingeben, aber natürlich so detailliert wie notwendig. Und wenn ich das halt nicht tue, dann habe ich hinten auch keine Chance, dass ich die Detailinfos hinten noch wieder auswerten kann, wenn sie vorne halt gar nicht mitkommen, ne?
Wie kann ich das bewerkstelligen? Wenn ich jetzt wenn du jetzt als Berater da reinkommst, dann kennst du ja auch nicht alle Details. Mhm. Und im Unternehmen selbst kennen die Leute ja auch nicht alle Details. Also es gibt ja keine Person, die den Überblick über alles hat und über jede Details. Wie kriegst du es dann hin, das Problem zu lösen?
Also ich würde sagen, das Wichtige oder die Musik spielt eigentlich schon vor dem eigentlichen Projekt. Ich lasse mir immer das Projektziel geben und lasse es mir auch erklären. Also was ist eigentlich gewollt im Rahmen des Projektes? versuche dann auch den Scope nochmal genau zu hinterfragen. Also wenn ich halt sage, ich will ein gewisses Produkt oder ich möchte eine Software einführen, die mir das und das ersetzen soll oder ich möchte ein System ablösen, dann muss ich natürlich wissen, welche Produkte sollen in diese neue Software rein. Also manchmal hat man die Möglichkeit, das über gewisse Identifier abzugrenzen. Dann frage ich aber auch, welche Gesellschaften, also so eine, wenn ich jetzt bei der Versicherung, bei der ich war, spreche, dann hat eine Versicherung oft auch mehrere Tochtergesellschaften, die mit dem gleichen System arbeiten. Soll es nur für eine Gesellschaft das System eingeführt werden? Soll es für mehrere? Soll es für, was weiß ich, deutsche Produkte oder soll es auch für Ausland möglich sein? Also ich versuche dann genau abzugrenzen, was ist das Projektziel und was beinhaltet das Projekt? Also auch wirklich zu sagen, was beinhaltet es nicht. Wenn ich das rausgearbeitet habe,
Okay.
dann frage ich meistens nach einer IT-Landkarte, haben große Unternehmen in der Regel, um zu gucken, okay, wo kommen denn die Daten, also was sind denn die vorgelagerten Systeme, was sind die nachgelagerten Systeme. Also ich versuche dann einfach mir diesen, sind wir wieder beim Fahrplan einer Großstadt, versuche mir dann eigentlich den Weg rauszusuchen, wo kommen meine Daten her und wo gehen meine Daten hin. Und dann versuche ich darüber natürlich die Bereiche zu identifizieren, die damit arbeiten. Weil was ist oft das Thema, irgendwo kommt ja ein Kunde, also es ist immer ein Zusammenspiel zwischen einer Person und einem IT-System. Auch das System, was ich in der Mitte ablösen möchte, die Daten kommen ja aus irgendeinem vorgelagerten System. Die Daten werden aber irgendwo ja auch mal eingegeben. Das heißt, ich muss genau diesen Menschen und diese Systeme greifen, um dann zu gucken, okay, mein Projektziel und was bedeutet das, wenn ich irgendwo eine Schraube verdrehe? Was bedeutet das auf die vorgelagerten Prozesse und auf die nachgelagerten? Müssen die auch ihre Schrauben mitdrehen oder sagen die, oh nee, mir tut es nicht weh, ich habe da kein Need?
Du kannst dann im Grunde mit einer Heuristik rangehen, nämlich zu schauen, was gibt es alles, sowohl im Gespräch als auch in der Dokumentation, und dann die eigene Erfahrung mit reinbringen und zu sehen, einerseits sind da logische Lücken. Denn hier gibt es ein System, über das wir vorher nicht gesprochen haben. Oder aber auch bei einem anderen Projekt gab es noch ein weiteres System, das hier nicht genannt wurde. Gibt es das vielleicht auch und hat keiner darüber gesprochen? Oder?
Ja, und manchmal ist es auch der Fall, wenn die eine Software einführen wollen, wirklich auch im Haus zu gucken, haben wir nicht schon eine Software, die das auch kann? Also was ich leider auch schon erlebt habe, wir kaufen, also große Häuser kaufen da gerne Software doppelt und dreifach, ohne dass sie mal geprüft haben, haben wir vielleicht eine Software, die uns eigentlich unsere Anforderungen auch erfüllt. Das ist auch so ein Punkt. Also es ist wirklich, man muss, ich denke, am Anfang ist wichtig, Recherche zu machen und da sollte man auch wirklich sauber recherchieren, weil alles andere setzt darauf auf, ne?
Kulturelle Aspekte spielen ja auch eine Rolle.
Ich habe ja auch die Ausbildung im Prozessmanagement, ich glaube, es ist Greenbelt, was ich damals gemacht habe. Da kriegt man auch sehr viel Fragetechniken mit, um halt auch an die Informationen zu bekommen. Also das gibt so diesen klassischen SIPOC. Und wenn ich dann natürlich auf die Mitarbeiter zugehe, man muss ja einen Weg finden, wie man die Informationen, die man braucht, auch aus den Mitarbeitern rausbekommt. Der eine ist halt offen wie ein Buch und sagt, ja, komm mal mit, ich zeig dir da und mal dir das auf. Der andere ist vielleicht eher introvertiert, hat da, also ist auch immer so ein Problem, Projekte werden ja oft nebenbei den Mitarbeitern auferlegt. Und nicht jeder Mitarbeiter hat A,
Oft oder immer?
ja, oft würde ich mal sagen, also selten, dass man wirklich die Ressourcen dafür
Okay, gut.
freischaufelt, sondern soll man halt zum Tagesgeschäft mal nebenbei machen. Das heißt, A, haben die Mitarbeiter oft gar kein Interesse, weil sie sagen, boah, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Und man muss ja trotzdem irgendwie die Informationen von denen abfordern. Da muss man sich natürlich gut überlegen, wie man möglichst ressourcenschonend die Informationen aus den Mitarbeitern rausbekommt.
Und wie macht man das? Du hast gesagt, da gibt es eine
Ja.
Methode. Wie geht das? Sag mal zwei Sätze zu dieser Fragemethode,
Also es
das ist
gibt so dieses
interessant.
aus dem Prozessmanagement das klassische Five Why. Also wenn ich was hinterfrage, wenn er mir irgendwas erzählt, dass ich immer frage, warum. Und wenn er dann wieder antwortet, dass ich nochmal frage, warum. Also du stellst eigentlich fünfmal die Frage, warum, dann kommst du auf die Ursache. Also wenn du irgendwas nicht verstehst und du willst die Ursache dahinter verstehen, dann musst du, das sagt man so fünfmal, warum fragen und dann bist du eigentlich bei der eigentlichen Ursache für einen Sachverhalt. Das ist sowas oder diesen
Das ist cool.
Oder halt so diesen SIPOC nennt sich das. Das ist Supplier Input, Process, Output, Customer. Dass man wirklich auch fragt, wer ist ein Lieferant? Was für eine Information bekommst du? Oft ist es auch so, wie bekommst du sie? Bekommst du sie per Mail? Ist es eine Excel-Datei? Also auch das Medium, mit dem man arbeitet, ja. Wie ist der eigentliche Prozess? Was machst du damit? Gibst du es irgendwie in ein System ein oder legst du es nur ab und machst du nur eine QS? Also werden die Daten weiterverarbeitet oder nicht? Was ist das Ergebnis und wem gibst du das Ergebnis? Und so kann ich mir dann aus diesen einzelnen Prozessen, kann ich mir halt dann quasi, das wird dann wie so ein Stern, das verzweigt sich dann immer mehr, aber so kann ich gucken, wo gehen eigentlich meine Daten hin und wo kommen sie her. Und es gibt im Projektmanagement, wenn ich das alles mal aufgenommen habe, gibt es eigentlich auch so einen kritischen Pfad. Das macht man eigentlich auch aus dem Projektmanagement, aber auch so ein Datenfluss hat eigentlich immer einen kritischen Pfad. Also ich nehme jetzt wieder meinen Fahrplan, ja, wenn ich im Münchner Süden einsteige. Ich habe irgendwo vielleicht nur 2 Minuten Umsteigezeit. Das ist für mich der kritische Pfad. Wenn ich die verpasse, dann komme ich ja nicht rechtzeitig an. Und das versucht man dann eben in dieser ganzen Prozessaufnahme auch immer mit zu hinterfragen. Wo ist denn eigentlich der kritische Pfad von diesen Daten? Also wenn ich ein System austausche, heißt es auch, meine Daten müssen durch das neue System. Ne? Und wo habe ich da kritische Berührungspunkte? Wo kann ich vielleicht auch einen Prozess gleich komplett mit verbessern? Wo muss ich meinen Prozess verändern, weil mein neues System das nicht mehr hergibt?
Ist das das auch, was du dann konkret machst? Also bist du dann in der Projektleiterrolle, Business Analyst, oder bist du dann eher so in der PMO-Rolle, also supportive von links oder rechts da rein, oder was, wie machst du das?
Also bei der Versicherung würde ich sagen, bin ich immer im Kreis gerutscht. Je nachdem, was gerade gebraucht wird, habe ich halt dann gemacht. Wenn man will, dass. Also ich glaube, so der klassische Projektleiter wird oft so gesehen, der berichtet ans Management und dann gibt es ja die ganzen Projektmanager, die halt zusehen sollen, dass das Projekt eben läuft. Im agilen Umfeld gibt es ja den Scrum Master und das finde ich ist eigentlich, also wenn ich mich richtig erinnere, ist der gleichgesetzt zum Projektleiter. Also ich gebe nicht so viel auf Rollen und Titel, sondern eigentlich
Ja.
denke ich mir, mein Projekt muss halt irgendwie funktionieren und dann muss ich mal von diesem Stuhl auf diesen Stuhl springen. Wenn ich die Projektleitung habe, ist es natürlich leichter, als wenn ich eigentlich nur ein Projektbeteiligter bin, weil dann kann ich nicht einfach schalten und walten, wie ich will. Aber mal merke ich halt, wenn ich dann mitbekomme, okay, woran hakt es, dann sehe ich mich eher schon wieder nicht als Projektleiter, sondern als Manager und muss halt auch gerade so an diesen Umsteigestellen, ja, den ankommenden Zug und den abfahrenden Zug zusammen an einen Tisch holen und sagen, Leute, wie können wir sicherstellen, dass beim nächsten Mal der Anschluss nicht verpasst wird? Ja, oft ist es auch so, viele Abteilungen reden nicht wirklich miteinander. Jeder ist halt so in seiner Welt und sagt, ach, was interessiert mich, was danach mit meinen Sachen passiert? Dann ist man mal Vermittler. Dann ist man aber auch mal
Ja.
jemanden, der mit den Beteiligten den Prozess versucht zu evaluieren und auch mal zu hinterfragen, macht denn euer Prozess so eigentlich noch Sinn oder ist er vielleicht veraltet? Ich habe es auch schon erlebt. Das war jetzt bei einer Bank. Da haben wir auch im Rahmen eines Projektes, da mussten wir die Abschlusserstellung verkürzen. Und dann haben wir eben auch geguckt, wo kommen die Daten her, wo gehen sie hin und wo haben wir so, wo bleiben die Daten noch mal eine Woche liegen, weil jemand noch auf was anderes warten muss. Und dann kamen eben auch so Stories raus. Zimmer A schickt an Zimmer B, an Person A, eine Datei. Diese Person gibt sie im gleichen Zimmer an die andere Person weiter. Und diese Person schickt sie aus Zimmer B wieder zurück an Zimmer A. Eine vierte Person. Also eine Datei wurde einmal im Kreis gegeben und als man die alle mal zusammengeholt hat, die haben nie miteinander gesprochen und als man das mal aufgenommen hat und gefragt hat, warum macht ihr das eigentlich, haben die sich alle anguckt und gesagt, ja, wissen wir nicht. Also man ist auch oft betriebsblind, ja. Und ich bin auch der Meinung, Projekte und Prozesse, also für mich ist ja ein Projekt, ist ja immer ein Eingriff in etwas Bestehendes. Also Projekte haben ja immer einen Change-Charakter. Warum macht man Projekte? Weil ich irgendwas verändern muss. Und das heißt, auch der Prozess wird sich verändern. Und für mich ist immer Projekt und Prozess ist für mich immer sehr eng miteinander verzahnt. Und oft habe ich das
Ja.
Gefühl, erfüllt man immer nur einen Bereich.
Wie ist das? Du hast gerade von dem Projektleiter gesprochen, der nur die Daten von den Teilprojektmanagern nach Richtung Board gibt und so weiter und so fort, versus Ownership. Und für mich, es gibt ja bei auch Thema Agile Scrum, gibt es ja Product Owner, Product Manager.
Genau.
Und Product Owner hat vom Namen her ein Ownership. Und das, so wie du es gerade beschrieben hast, ist eigentlich, und das ist meine implizite Frage, ist doch eigentlich Ownership, ehrliches Ownership zu haben, der Schlüssel zum Erfolg. Anders geht es doch nicht,
Ja,
oder?
würde ich auch so sehen. Also deswegen sage ich ja, habe ich die Rolle eines Projektmanagers, tue ich mich schwer. Also dann bin ich in so einem Hamsterrad, ich kann tun und machen, was ich will, aber ich habe keine Macht. Ne? Ein Projektleiter dagegen hätte die Macht, aber ich habe es oft erlebt, der hat dann jemanden PMO-mäßig an der Seite, der eben halt die Informationen zusammenträgt. Aber dieses richtige Steuern, manchmal kann Projektleiter das aus der Ressource heraus gar nicht, wenn es Großprojekte sind. Also im Agile gibt es ja dann Saphir oder so, da gibt es ja auch wirklich so Regulatoriken, wie man halt Großprojekte macht mit lauter kleinen Teilprojekten. Aber wenn ich halt immer nur als Projektleiter sage, ich bin eigentlich nur die Schnittstelle zwischen Management und nehme halt die Informationen auf. Klar, wenn es mal brennt oder wenn mein Budget irgendwie erhöht werden muss oder wir irgendwas feststellen, natürlich muss man das mit dem Management besprechen, aber wirklich auf der Arbeitsebene der Manager, der zwischen allen Stühlen hin und her springt und auch so ein bisschen auf den Bedarf der Projektmanager eingeht, das finde ich fehlt oft. Und ich merke es auch jetzt, also auch jetzt für den Dienstleister, für den ich tätig bin, ist ein Software-Distributor, habe ich auch gerade das ERP-System, muss mir auf eine neue Datenbank heben. Ich habe eigentlich alles gemacht. Ich habe zum Teil mitgetestet. Ich habe, wenn ich gesehen habe, der Dienstleister und die Mitarbeiter reden aneinander vorbei. Ich habe das sofort unterbunden, habe einen Termin eingestellt, geguckt, wen müssen wir noch dazu holen. Meistens führt das am schnellsten zur Klärung von Problemen. Natürlich, ich habe alle offenen Punkte zusammengetragen, Zeitpläne gemacht, auch abgestimmt, können wir live gehen, was sind die Risiken? Also das ist auch so ein Punkt, dass man sich immer wieder die Risiken im Rahmen eines Projektes anschaut. Da können wir damit leben. Die verändern sich auch, ne?
Risikomanagement ist eigentlich auch unterschätzt.
Ja.
Oder?
Ja.
Das macht doch, machen auch viel zu wenige.
Ja, oder man lädt ein Risiko zu sehr auf. Also oft, wenn man irgendwo Probleme hat, muss man sich ja halt immer die Frage stellen, können wir damit erstmal leben? Was sind die Konsequenzen? Also kann ich das erstmal manuell machen? Man muss halt immer so diesen guten Mittelweg finden, welches Risiko führt wirklich zu Kosten, wenn etwas nicht da ist. Und meistens, wenn es ja automatisiert nicht funktioniert, muss ich es irgendwie manuell machen. Verursacht Kosten, benötigt Zeit, dass man eben auch da guckt, welches Risiko kann ich akzeptieren und welches Risiko sollte auf gar keinen Fall eintreten. Ja, oder wenn, keine Ahnung, wenn mein Mailsystem irgendwie auf einen Fehler verursacht und ich schicke lauter falsche Mails an die Kunden raus. Sowas darf natürlich nicht passieren, ne? Das verursacht halt immense Kosten. Die rufen alle an, es muss alles korrigiert werden. Also man muss immer, und solche Sachen, je nach Fehler, das Risiko verändert sich. Eigentlich von Tag zu Tag in so einer heißen Projektphase. Und auch das sollte ja immer nachgehalten werden.
Die Art und Weise, wie du sprichst, und das finde ich spannend. Da kommt durch, dass du dich verantwortlich fühlst für das Ergebnis. Das ist doch neben, ich meine, wir haben es gerade schon ein bisschen gesagt, zum Schlüssel zum Erfolg. Das ist auch ein weiterer wichtiger Aspekt, dass derjenige, der das Projekt steuert, sich für das Ergebnis verantwortlich fühlt und sich nicht für das Steuern verantwortlich fühlt.
Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich persönlich liebe es so, im Projekt zu arbeiten. Und ich finde, es gibt auch nichts Schöneres. Für mich ist jedes Projekt immer so ein kleines Baby, ja, was ich irgendwie großziehe.
Ja.
Manchmal denkt man auch, boah, wie Kinder halt so sind. Ja, manchmal könnte man sie zum Mond schießen. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn man dann auch sieht, dass sie die Projektkollegen, dass die mit an einem Strang ziehen. Ich habe das oft so schon erlebt. Also irgendwann kennt man ja so seine Leute, die im Projekt mit einem zusammenarbeiten. Der eine, so ein ITler, hat halt wirklich absolut keinen Bock auf Kommunikation. Oft kriege ich dann auch Informationen, kannst du dich darum bitte kümmern, kannst du das bitte klären? Die programmieren ja aber alles, wenn du es willst. Und wenn man da auch so dieses Geben und Nehmen so ein bisschen raus hat, ich finde, damit kann man auch Mitarbeiter motivieren. Egal, wie wenig Zeit jemand hat, aber das finde ich ist auch noch so ein wichtiger Punkt, zu gucken, wo haben die Leute ihre Skills und ich versuche die Schwächen auch mit aufzufangen. Und das meine ich auch mit diesem, ich rutsche immer im Kreis. Mal teste ich, mal mache ich Kommunikation, also mal mache ich auch wirklich PMO und stelle nur Termine ein, damit die Leute miteinander reden, schreibe das zusammen und halte das nach. Aber das ist für mich auch so ein Punkt, bei dem man solche Aufgaben sehen kann. Aber ich finde, so ein Projektleiter ist für mich auch immer so ein Beifahrer. Also egal, was für Probleme sind, ich bin so ein bisschen auch das Kindermädchen. Und ich sage auch ganz oft, Leute, ruf mich an. Wie oft kriege ich auch wirklich so ein Thema, also gerade wenn man auch so externe Dienstleister mit dem Projekt hat, die A, die Mitarbeiter nicht so gut kennen, die auch B, die Systeme, die anderen Systeme nicht so gut kennen, wie oft kommen da Fragen und intern kriegen sie keine Antwort oder die internen Mitarbeiter kommen, bei mir funktioniert das nicht. Ja, was konkret funktioniert denn nicht? Also auch da wirklich auch wieder so diesen Sparringspartner, ich übersetze mal den Schmerz des Fachbereichs und bereite es so für den Dienstleister auf, dass da die Kommunikation funktioniert. Ne? Also die Themen sind, glaube ich, ganz vielseitig und ich würde auch nicht sagen, es gibt da so einen Plan A, den ich ziehen würde. Vieles hängt von den Leuten ab, ein bisschen auch von der Komplexität.
Und du kannst ja in zwei Settings in so ein Projekt reinkommen. Einerseits als externer Berater und andererseits als interner Projektleiter, Mitarbeiter etc. Und worüber ich gerade nachdenke, ist, als externer Berater hast du natürlich eine weitere, größere Bandbreite, weil du mehr gesehen hast und so weiter. Aber du bist auch nicht so eingeschliffen in dieses System. Wenn du als interner Mitarbeiter reingehst, dann erstens kennst du alle anderen. Du weißt eh schon von vornherein, ob die dir wohlgesonnen sind oder nicht. Ob sich das inzwischen geändert hat, ist eine andere Sache. Aber du hast eine Meinung von den anderen. Die anderen haben alle eine Meinung von dir. Abteilungsübergreifend haben die Abteilungen eine Meinung. Die haben eine Meinung über eure Abteilung und so fort. Und da hast du eigentlich schon, da ist das Projekt eigentlich schon entweder ein Erfolg oder gelaufen, wenn du nur hingehst. Stimmt. Wenn du extern reinkommst, dann kannst du dir immer einen komplett neuen Eindruck machen und man macht sich von dir erstmal einen neuen Eindruck.
Und
Das ist doch eigentlich besser und
Ja,
einfacher,
es gibt auch
oder?
immer noch so diesen Spruch,
Ja.
der Prophet im eigenen Haus, heißt es so,
Land.
Land, der Prophet im eigenen
Ja.
Land. Also als
Keine Ahnung.
Interner, wenn ich sage, boah, das funktioniert alles nicht, werde ich immer anders gehört, als wenn Externer das sagt. Wie oft ist es, dass
Ja.
hier einer von den Big Fours in die Unternehmen kommt und mal wieder mit dem Besen durchkehren muss? Und manchmal, wenn man das, ich war ja auch intern lange, wenn man das als Interner auch mitbekommt, dann denkt man sich oft, aber das habe ich doch schon vor Jahren auch gesagt.
Ja.
So traurig es ist, aber das ist leider oft der Fall, ja. Und als Externer sehen auch viele Mitarbeiter oft, dass man näher am Management ist. Wenn ich so als Interner halt was kritisiere, oft versagt es irgendwo im mittleren Management. Wenn ich natürlich sage, ich gehe gleich mal nach oben und platziere es da, ist ja immer so, ich bin intern verbrannt. Als Externer hast du das ja nicht. Weil du eigentlich
Ja, das ist
du hast
richtig.
einen Auftraggeber, aber du hast eigentlich keinen Vorgesetzten, ja. Das heißt, du hast auch immer ganz andere Möglichkeiten, Themen zu platzieren, ohne dass du sagst, oh, ich übergehe gerade meinen Vorgesetzten.
Ja, du bist per Definition ja auch mit einem gewissen Vertrauen ausgestattet, weil die Hürde, dass dich jemand beauftragt, ist ja vergleichsweise höher, ne?
Genau.
Intern jemanden beauftragen ist, kannst du einfach machen, extern jemanden beauftragen ist gleich Budgetprozess und alles. Und dadurch sind die dich beauftragt haben, stehen da erstens mehr dahinter und wollen es auch zum Erfolg haben
Genau.
und haben sich mehr darüber nachgedacht und mehr damit auseinandergesetzt. Und da ist dann das Engagement höher.
Absolut.
Was ist vielleicht noch abschließend dein größtes Learning in den letzten, weiß ich was, paar Jahren gewesen, jetzt außer das Engagement und Eigenverantwortung und der Wille, dass es ein Erfolg wird, ein Schlüssel zum Erfolg ist. Aber was ist noch ein anderes Key Learning, was du
Oh, ich
mitgenommen
überlege,
hast?
muss ich jetzt echt mal überlegen. Ich habe viele Learnings mitgenommen. Der erste Punkt ist,
Kannst du die Top 3 aufzählen und Top 5 aufzählen?
ja, ich würde sagen, mit der externen Brille tut man sich leichter. Projekte, wenn man immer denkt, man hat alles gesehen, ich lerne in jedem Projekt auch immer wieder Neues dazu. Und ich glaube, das größte Learning ist wirklich, wie kann ich Mitarbeiter in einem Projekt motivieren? Und das ist wirklich, wenn man versuchen kann, den Mitarbeitern im Projekt die Aufgaben zu geben, wo sie gut sind und ihnen wirklich die Themen abzunehmen, man merkt, da tun sie sich schwer oder haben sie auch keine Lust. Wenn man das wirklich hinkriegt, im Projekt auch die Aufgaben so zu verteilen, ich meine, man kennt es von sich selber. Man macht zuerst immer das, worauf man Bock hat und alles, worauf man keinen Bock hat, lässt man liegen. Und wenn ein Projekt so ein bisschen festgefahren ist, ja, dass man da wirklich versucht, die Aufgaben vielleicht auch im Projekt mal zu sagen, Leute, habt ihr mal Lust? Oder auch jemanden zu fragen, hast du Lust, dich irgendwie weiterzuentwickeln? Was hältst du davon, wenn du jetzt das Thema nimmst? Natürlich muss man es immer irgendwie intern noch ein bisschen abstimmen. Aber das ist, glaube ich, für mich so das größte Learning, dass so ein Projekt zum Laufen anfängt, wenn man es geschafft hat, dass man die Mitarbeiter da irgendwie auch abgeholt hat.
Cool, liebe Freunde da draußen, wenn ihr jetzt auch ein Projekt habt, was ihr unbedingt punktgenau ins Ziel gemanagt haben müsst, dann schaut unten in den Shownotes, kontaktiert uns, pilako.com. Danke, Manuela.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.